Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFBE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Das ist ein langer Prozess, der nie endet. Genau, also das würde ich schon sagen, der endet nie, sondern ich kann ja immer wieder gucken, was sage ich in welchem Moment. Und auch mich weisen immer wieder zum Beispiel Fortbildungsteilnehmerinnen auf etwas hin, wo ich dann denke, oh, ja, stimmt. Also das heißt, das ja, ist ein fortwährender Prozess. Wir ertappen uns vielleicht immer wieder und üben dann Veränderungen.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Wörterzauber statt Sprachgewalt, die Macht der Sprache im Blick. In den letzten Jahren wird eine mögliche Gewaltausübung durch Fachkräfte an Kindern ja immer mehr enttabuisiert, zum Glück. Psychische Gewalt beinhaltet unter anderem, Kindern mutwillig Angst zu machen, sie zu beschämen, einzuschüchtern, aber auch durch Sprache kann Gewalt ausgeübt werden. Dies geschieht teilweise gezielt, aber auch sehr unbewusst und leise. In dieser Podcast-Folge möchten wir uns ansehen, was den Wörterzauber von der Sprachgewalt unterscheidet und wie wir Kinder mit unserer Sprache bestärken können. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Frau Lea Wedewart für ein Gespräch eingeladen. Frau Wedewart ist Kindheitspädagogin und Autorin des gleichnamigen Buches Wörterzauber statt Sprachgewalt. Sie ist Mitbegründerin der bedürfnisorientierten Pädagogik und gründete die BO-Akademie. Zudem ist sie als Qualitätsbeauftragte in Brandenburger Kitas und Fortbildnerin für Themen rund um die Bedürfnisorientierung und zudem auch Podcasterin von der Kita-Podcast. Und meine geschätzte und sehr eng verbundene Kollegin, ja, herzlich willkommen, Lea.
Ich freue mich so sehr, da zu sein. Danke, Katrin.
Magst du zu deiner Person noch etwas ergänzen? Gibt es irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitteilen magst?
Ich glaube, du hast das Wichtigste gesagt.
Wunderbar, dann starten wir direkt in das große und total spannende Thema Wörterzauber statt Sprachgewalt. Ich finde den Buchtitel ja schon so grandios, ich liebe ihn. Und im Buch zitierst du eingangs Frau Satir und du schreibst Kommunikation, also ein Zitat von ihr, Kommunikation ist der Maßstab, mit dem zwei Menschen gegenseitig den Grad des Selbstwertes messen und sie ist auch das Werkzeug, mit dem dieser Grad für beide geändert werden kann. Wenn wir diese Erkenntnis auf unsere pädagogische Arbeit übertragen, was können wir daraus schließen?
Ja, also Sprache ist ein ganz wirksames Mittel in beide Richtungen. Also ein wirksames Mittel im Sinne von ich gebe dir einen hohen Selbstwert, ich kann dich bestärken, ich kann für dich da sein und ich kann dir für eine innere Stimme sorgen, die mit einem hohen Selbstwert verbunden ist, oder aber ich kann mit meinen Worten dazu beitragen, dass ich von mir selber vielleicht gar nicht so viel halte und mir selber einen Wert gebe, der nicht so hoch ist, beziehungsweise auch für mich selber feststelle, dass ich vielleicht in der Welt gar keinen Platz habe und gar nicht so viel bewirken kann. Das heißt, besonders in der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern kann ich über die Worte Einfluss nehmen auf den Selbstwert eines Kindes und besonders eben bei Kindern, weil das Gehirn so unglaublich prägsam noch ist, weil das noch so sehr geformt wird, noch im Aufbau ist. Deswegen spielt da dieses Zitat noch mehr eine Rolle als zwischen Erwachsenen.
Und jetzt haben wir ja schon gehört, Wörterzauber. Sprachgewalt, kann man das so klar trennen? Kannst du sagen, wo Wörterzauber noch vorhanden ist und ab wann Sprachgewalt beginnt?
Ja, natürlich ist das nicht ganz so einfach, aber man kann, es gibt schon so ein paar Anhaltspunkte. Also sagen wir mal so, wenn wir im Wörterzauber bleiben, ist es eher eine beschreibende Sprache, eine Sprache ohne Wertung. Es ist auch eine Sprache, die die Verantwortung behält. Also in meiner Sprache drücke ich eben aus, ich empfinde etwas, ich brauche etwas, dort ist meine Grenze und habe aber immer die Verantwortung darüber. Sobald ich die Verantwortung auf das Kind übertrage, ist es Sprachgewalt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du bringst mich an meine Grenzen, dann übertrage ich ganz klar die Verantwortung auf das Kind. Wenn ich aber sage, ich komme an meine Grenzen, behalte ich die Verantwortung darüber. Das heißt, ich kann ganz klar in meinen Worten ausdrücken, ob ich gerade selbst die Verantwortung übernehme für meine Gefühle oder sie eben auf das Kind übertrage. Das ist auch so ein Anhaltspunkt. Und immer wenn ich in meiner Botschaft vermittle, du bist falsch, du bist nicht richtig, so wie du bist, du gehörst nicht dazu, und wenn das Kind eine unglaubliche Unsicherheit empfindet, dann können wir von Sprachgewalt sprechen.
Und da geht es jetzt ums Du. Wie wäre es, wenn ich sage, ich bin doof, ich habe das schon wieder so schlecht gemacht, ich kann das nicht, dann übe ich Sprachgewalt gegen mich selbst aus.
Ganz genau. Also es gibt da eben nicht nur den Dialog mit dem Kind, also mit dem Gegenüber oder auch meinem Kollegen oder meiner Kollegin oder den Eltern, sondern auch mit mir selber. Also ich bin auch mit mir selber im Dialog und da sage ich so gerne, wir sprechen eigentlich viel häufiger mit uns selbst als mit anderen. Das ist nur den meisten gar nicht bewusst und viele, die sich eben jetzt mit dem Wörterzauber beschäftigen, die wollen es besonders gut machen häufig und sind dann manchmal ganz schön gewaltvoll mit sich selber innerlich im Dialog, wenn es eben zum Beispiel nicht sofort klappt, den Wörterzauber zu nutzen. Das heißt, es bringt auch nichts, wenn wir zwanghaft versuchen, im Wörterzauber und in einer achtsamen Sprache mit dem Kind zu sprechen und dabei selber mit uns innerlich ziemlich gewaltvoll sprechen. Das heißt, es gilt auch immer, den eigenen inneren Dialog zu betrachten, weil der natürlich auch ausschlaggebend dafür ist, wie ich dann wieder mit meinem Gegenüber vor mir spreche. Das beschreibe ich ja gern im Kreis der Worte. Wenn wir eben innerlich Glaubenssätze haben, die etwas Bestimmtes zu uns sagen in einer bestimmten Situation, also wenn ein Kind weint oder so, dann ist das ja ein innerer Dialog, den ich da führe, der geht blitzschnell und ist unbewusst. Und wenn der eben sagt, oh, weinen ist bedrohlich, du sollst gar nicht weinen, das Kind soll nicht weinen, das muss mal aufhören, dann forme ich das ja auch in meine Sprache und sage dann etwas zum Kind, damit das Kind eben aufhört zu weinen, weil ich das eben nicht aushalten kann. Und das ist dann auch der innere Dialog, den ich da mit mir führe. Und dadurch sende ich eine Botschaft an das Kind und diese Botschaft verinnerlicht das Kind dann auch wieder als Glaubenssätze, die es dann im inneren Dialog wieder eben mit sich selber führt. Und so geht das weiter.
Und unter Umständen dann vor sich hin blubbert das nächste Mal, wenn es weint, ich darf nicht weinen, weinen ist nicht gut, hör auf zu weinen oder so. Also können wir bei uns selbst hinhören. Und auch bei den Kindern, die ja häufig noch im Selbstgespräch, ja, häufig noch Selbstgespräche führen, wo wir sogar noch mehr schauen können, was haben sie denn für innere Worte, die sie nach draußen tragen. Ja, und ich weiß aus der Praxis, wie viele Menschen auf dem Weg sind, die Sprache zu verändern. Ich meine, die gewaltfreie Kommunikation, die hat ja auch viel mit sich gebracht, dass viele Menschen wirklich nach Marshall Rosenberg versuchen, in der Giraffensprache zu sprechen, statt in der Wolfssprache. Was meinst du, warum ist es aber so schwer, Sprache wirklich zu verändern?
Ja, genau. Also die gewaltfreie Kommunikation ist da ein gutes Beispiel, weil viele eben sagen, Gott, nee, so spreche ich jetzt nicht in der gewaltfreien Kommunikation. Das ist so holprig, das ist so gekünstelt und das ist, das ist mir zu komisch. So, das habe ich zumindest immer mal wieder gehört, diese Stimmen. Und das ist auch ganz klar, weil wenn wir abseits unserer, ich sag jetzt mal, bekannten Sprachmuster sprechen, dann sagt es erstmal dem Gehirn, nee, das ist nicht normal, das ist nicht so, wie wir sprechen. weil das Gehirn natürlich gerne die Autobahnen und die Straßen und die Prägungen nutzt, die es eben lange kennt. Und es gibt nun mal so ein bekanntes Sprachmuster, was wir in unserer deutschen Sprache viel verwenden. Und es ist zum Teil eben leider, das stelle ich schon immer wieder fest, eine Kultur der Sprachgewalt, die zum Teil wirklich als normal angesehen wird. Und du hast es eingangs gesagt, das ist nicht mit böser Absicht, das ist auch nicht, weil jemand das so will, sondern das ist einfach oft nicht bewusst. Und das ist eben mein großes Anliegen, da ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir das eben verändern sollten und auch können, aber das natürlich mit ganz viel Übung verbunden ist, weil das Gehirn das nicht kennt und auch eben mein Gegenüber nicht kennt. Also das kann schon sein, dass wenn ich meine Sprache verändere und zum Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation, die ich ja auch viel als Grundlage nutze, dass das erstmal komisch ist und sich komisch anfühlt für mich selbst und auch für mein Gegenüber, weil es eben nicht das Normale ist, das gängige Sprechen, was wir eben so lange etabliert haben. Und deswegen braucht es ganz viel Übung und ganz viel Nachsicht auch, ne? Also ganz viel Fehlerfreundlichkeit, weil es eben nicht sofort gelingt. Und auch, ja, und es braucht auch ganz viel Mut tatsächlich, weil wenn ich gewaltfrei sprechen möchte und achtsam oder wie ich es sage, im Wörterzauber, dann offenbare ich natürlich auch etwas über mich, ne? Also dann zeige ich mich dem, was ich fühle, mit dem, was ich brauche, mit meinen eigenen Grenzen. Und das können nicht viele. Das ist auch mit einem starken Selbstreflexionsanteil verbunden. Also ist auch wichtig, da dann mit sich selbst in Kontakt zu sein. Und das ist nicht für alle einfach.
Also selbst auch darüber zu sprechen, was ich gerade fühle, was ich brauche. Klar, das öffnet eine Tür zu mir, wie Marshall Rosenberg ja auch sagt, es öffnet Fenster und das macht Sprache. Und vielleicht gibt es jetzt auch die eine oder andere Stimme, die denkt, naja, aber so schlimm kann das doch nicht sein. Lea, kannst du uns noch etwas darüber sagen, was die Forschung über erlebte Sprachgewalt sagt? Ist das so schlimm?
Na, ja, sagen wir mal so, es gibt da ja kein Schwarz und Weiß, sondern es gibt da ganz viele Graustufen dazwischen. Es gibt sicherlich Formen der Sprachgewalt, die wirklich gravierender ist als andere. Wenn ich eben ständig Drohungen nutze, dann ist das schon sehr gravierend, weil das dann eine Kultur des Drohens oder auch des Manipulierens zum Beispiel kultiviert. Die ich ganz klar als Sprachgewalt bezeichnen würde. Es gibt andere Sprachformen, die ich auch in meinem Buch aufführe, die jetzt nicht unbedingt sofort als Gewalt zu bezeichnen sind. Trotzdem sind sie in einem achtsamen, bedürfnisorientierten Miteinander in Beziehung wichtig zu hinterfragen, um eine Klarheit zu schaffen. Es gibt trotzdem auch Studien, die eben immer wieder zeigen, in verschiedenster Weise, dass eben psychische Gewalt sehr, sehr schmerzhaft und verletzend sein kann. Zum Beispiel eben, dass diese Studien, die wirklich zeigen, dass körperliche Gewalt und psychische Gewalt im gleichen Gehirnbereich unser Schmerzzentrum aktivieren. Das heißt, es ist nicht zu unterscheiden eigentlich, welche Form von Gewalt es ist. Und von dem her können wir sagen, ja, psychische Gewalt ist mindestens genauso verletzend wie körperliche Gewalt. Und ein wichtiges Wirkelement ist dabei eben die Sprache. Denn psychische Gewalt kann natürlich auch durch meine Haltung entstehen, durch zum Beispiel Ignorieren. Aber viel, was psychische Gewalt ausmacht, funktioniert über Sprache, wie zum Beispiel eine Androhung, das dann auch oft mit einer Strafandrohung verbunden ist. Der klassische Wenn-Dann-Satz. Und das ist dann ganz klar eine Beziehung, die auf Angst beruht und hat mit Gewalt zu tun.
Und das, ich glaube auch jeder und jede, die mal in sich geht und überlegt, was sie vielleicht auch schon so gehört hat und gedacht hat, ui, das war jetzt gefühlt wie eine Ohrfeige. Und ja wie du gerade beschrieben hast, ne, das Schmerzzentrum wird aktiviert und man denkt, Mensch, das tat jetzt aber weh, das bringt den ganzen Körper zum Beben oder schmerzt sogar an bestimmten Stellen des Körpers. Und das, ja, das können Worte, ich denke, das kann jeder bestätigen, jeder erzeugen, in uns auslösen.
Genau, und zum Beispiel Anke Elisabeth Ballmann hat ja auch dieses Buch geschrieben, Worte wie Pfeile. Also das heißt, Worte können wirklich wie Pfeile direkt ins Herz gehen. Und wir wissen selbst, wenn jemand, eine Freundin, irgendwas Fieses zu uns gesagt hat und wir danach bemerken, wie schmerzhaft das war, kann das manchmal wirklich nicht oder nur sehr schwer heilen. Solche Verletzungen können manchmal nur in aufwendigen Psychotherapien oder sonstiges bearbeitet werden. Körperliche Wunden können heilen, ne? Und auch bei körperlichen Wunden sind meistens die psychischen Schäden viel größer als die tatsächliche körperliche Wunde, ne? Also deswegen, das ist nicht zu unterschätzen.
Ich würde mit dir gern einen kleinen Exkurs wagen und mit allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch und mich mit dir sinnbildlich in den Kitagarten begeben. Und da schauen wir zwei Kindern beim Spielen zu. Und plötzlich fällt die Mara hin und läuft weinend zu ihrer Bezugsfachkraft. Und ich würde jetzt immer mal so ein paar Sätze formulieren und dich fragen, ob du meinst, dass es sich um Wörterzauber oder um Sprachgewalt handelt. Also wir sehen jetzt die kleine Mara, sie läuft weinend zur Bezugsfachkraft und diese sagt, Mensch Mara, das war doch nicht schlimm, du brauchst doch nicht weinen. Wörterzauber oder Sprachgewalt?
Ja, genau. Also viele fühlen sich bei diesem Satz wahrscheinlich ertappt, weil viele auch gar nicht bewusst, also oder besser gesagt, meinen, das ist ein Satz, der tröstend sein soll, also der auch dazu führen soll, dass das Kind vielleicht aufhört zu weinen. Ganz klar aus meinem Buch heraus, Wörterzauber und Sprachgewalt ist das Sprachgewalt, weil es eine gefühlsabsprechende Sprache ist. Das heißt, wir sagen dem Kind eigentlich, wir wissen besser, wie es sich fühlt, dass das Weinen und die Traurigkeit, also auch ein gewisses Gefühl nicht in Ordnung ist, dass das weg soll und das ganz klar auch mit einem Selbstbild verbunden ist, das später, ja, wo man sagen könnte, das Kind oder der Mensch entfernt sich von sich selbst und weiß später gar nicht mehr, was er wirklich fühlt, was seins ist und womöglich dann auch empfindet, ich bin falsch, wenn ich dieses Gefühl zeige. Das heißt, das ist eine Form von Sprachgewalt.
Gehen wir wieder zurück. Die Mara läuft wieder zu ihrer Bezugsfachkraft und diese sagt, ach Süße, komm her, ich nehme dich auf den Arm.
Ja, du möchtest wahrscheinlich wissen, ob Sprachgewalt oder Wörterzauber.
Ja, genau, wie würdest du den Satz einschätzen? Ich weiß, es ist natürlich schwierig, weil wir die Beziehung nicht kennen und die spielt natürlich auch eine Rolle. Aber jetzt mal so exemplarisch, denke ich, kann sich jeder auch diesen Satz vorstellen, wenn man so sagt, ach komm, Süße, komm her, ich nehme dich auf den Arm.
Genau, also in meinem Buch wäre das eine grenzüberschreitende Sprache. Ach Süße, wir benennen oft Kinder mit meine Süße, meine Leni, ach Süße, Schätzchen und so weiter. Und das wissen wir oft gar nicht, ob Kinder das wirklich mögen. Und es kann auch ein bisschen verglichen werden, wie mit, wie mit so einem Kuscheltier, was wir dann irgendwie ach Süßes Teddyline, komm mal her. Und diese Verniedlichung kann dazu führen, dass es von der Botschaft her bedeutet, wir sind nicht mehr auf Augenhöhe und wir sind nicht gleichwürdig. Und dann ist es auch so eine Hierarchie, die entsteht und dadurch eine Botschaft von, du bist weniger wert. Auch wenn wir das eigentlich gar nicht sagen wollen, sondern genau andersrum. Und das ist natürlich deswegen so wichtig, da bewusst hinzuschauen. Also Sprachgewalt.
Wenn wir das Kind aber fragen und ganz gut kennen und mal in einen Dialog gehen und sagen, Mensch, wie fühlt sich das für dich an, wenn ich dich so nenne oder wie möchtest du gern genannt werden?
Genau, also wenn wir in den Wörterzauber gehen, dann kann ich natürlich schon auch, ist es nicht unbedingt sofort immer Sprachgewalt, wobei wir schon sagen müssen, wenn wir eine professionelle Haltung einnehmen, sollten wir das möglichst vermeiden, weil wenn wir zum Beispiel auch mal überlegen, zu wem wir sagen, ach Süße, das sind meistens nicht die kleinen Jungs, sondern das sind eher die kleinen, süßen, blonden Mädchen. Also kommt dann auch noch eine Gender-Komponente rein, beziehungsweise wir sagen das vielleicht nur zu bestimmten Kindern und zu anderen nicht. Also ist dann auch so eine Ungerechtigkeit, die entstehen kann. Deswegen aus der professionellen Haltung heraus würde ich auf jeden Fall sagen, definitiv vermeiden. Dennoch ist es so, dass wir natürlich, wenn uns das rausrutscht und das rutscht vielen raus, dass wenn sie sind halt auch oft einfach süß, so, dass wir dann sagen können, oh, jetzt habe ich das zu dir gesagt gerade eben, ich mag dich so, magst du das denn überhaupt? Und wenn das Kind sagt nein, dann ist es schon auch echt wichtig, das einzuhalten, denn sonst senden wir von der Botschaft her, ich darf über deine Grenzen gehen.
Ja, ähnlich wie bei den Namen, ne, wo wir manchmal uns auch Kosenamen überlegen und gar nicht wissen, ob Kinder das so mögen.
Genau.
Okay, springen wir zu einem ähnlichen Szenario. Die kleine Mara fällt hin, weint, also genau die gleiche Situation, aber läuft wieder zur Bezugsfachkraft. Und diese sagt in diesem Moment, warum musst du auch so wild spielen? Was meinst du?
Ja, das ist eine Sprachgewalt, weil das ist diese Warum-Sätze, die drücken häufig so eine Hilflosigkeit bei uns selber aus. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt hatte. So, wenn wir die Verantwortung auf die Kinder übertragen, dann ist es oft eine Form von Sprachgewalt. Und in diesem Sinne bin ich eigentlich gerade überfordert oder kann das nicht mehr gut aushalten, wenn das Kind zum Beispiel wild ist oder so weint. Und mit diesem Warum formuliere ich eigentlich einen Vorwurf an das Kind und sage, sei bitte anders. Und ganz abgesehen davon, dass Warum-Fragen Kinder total überfordern und sie die gar nicht beantworten können. Also das heißt, auch wenn ein Kind haut, beißt, schubst und wir fragen, warum schubst du, wird ein Kind das nicht beantworten können. Denn wenn es das beantworten könnte, würde es wahrscheinlich auch andere Strategien nutzen. Das heißt, es ist nur diese Strategie zur Verfügung, deswegen kann das Kind auch. Und es sind eben oft impulsive Handlungen, ne, aus dem Impuls heraus, die mit der Ratio nicht steuerbar sind. Das heißt, das Kind kann das nicht beantworten und braucht unsere Unterstützung dabei, sich selber zu verstehen. Und da kann ich ja kurz, soll ich in den Wörterzauber kurz reingehen?
Gerne.
Genau, der Wörterzauber wäre dann, dass wir dem Kind so ein Tablett servieren, bei dem es schauen kann, was dazu geführt hat. Das heißt, es braucht Worte dafür, was es gerade empfindet, was es gerade braucht, womöglich, auch wenn wir das nicht immer ganz genau wissen. Natürlich braucht es auch eine Haltung von jedes Verhalten hat seinen Grund und dass wir eben auch, wie wir in der bedürfnisorientierten Pädagogik immer unter die Wasseroberfläche schauen, also das heißt unter die kleine Spitze des Verhaltens, weil darunter sich ganz viel befindet, nämlich Gefühle und Bedürfnisse. Und die haben eben dem Kind formulieren, wir nehmen da ja immer das Ja-Mantra dafür, weil das Gehirn verstehen möchte, was gerade im Körper, im Organismus los ist. Und wenn wir dem Gehirn ein Ja geben können, das kommt von Daniel Siegel, dem Neurowissenschaftler, der das Buch The Yes Brain Child geschrieben hat. Also immer wenn das Gehirn sagen kann, ja, genau, so ist es, dann ist es wie so ein innerer Haken, der entsteht und der Auftrag ist erfüllt und das Kind kann sich selber verstehen. Das kennen wir bei uns selber auch. Wenn jemand sagt, oh, ich glaube, du hast dich ganz schön aufgeregt heute über deine Kollegin, dann können wir sagen, ja, genau. Und dadurch entspannt sich eigentlich unser Ärger schon. Und wir sind, ja, wir wissen, ach, das ist mit uns los und dann ist es auch wieder in Ordnung. Und genau das braucht das Kind dann auch. Zum Beispiel, bei warum musst du auch so wild spielen, weil es dann hingefallen ist, ne? Du hast so viel Spaß gehabt beim Spielen, ne? Da wart ihr so wild. Also das heißt, alles das zu formulieren, was bei dem Kind, wo das Kind mit Ja antworten kann. Das hat so viel Spaß gemacht. Ne? Und dann könnte man noch hinzufügen und dann bist du hingefallen und dann ist das passiert und damit senden wir ja dann auch die Botschaft Fehlerfreundlichkeit, es passiert, ist nicht so schlimm, so, und wir stehen wieder auf.
Ne? Und wenn wir jetzt aber in uns gehen und uns beobachten, vielleicht auch im Verlauf des Tages, nachdem wir den Podcast jetzt gehört haben, mal überlegen, wie viel Warum-Fragen wir senden.
Ja.
Und uns auch überlegen, was wir selbst in unserer Kindheit für Fragen gestellt bekommen haben, auf die wir vielleicht, ja, vermutlich keine Antwort gewusst haben. Und diese Sprache aber eben noch für viele so neu ist, weil sie uns selbst in der Kindheit vermutlich seltenst begegnet ist.
Ja, ja, ganz genau. Und wir stellen ganz, ganz oft Warum-Fragen, weil wir dann einfach selber auch nicht weiter wissen. Und da fängt ja schon der Wörterzauber an, dass ich dann mit mir selber in Kontakt gehe und merke, oh, ich bin hilflos, ich bin ohnmächtig, genau. Ich weiß nicht weiter, ne? Und dann nehme ich da ja schon die Verantwortung und das wäre der Wörterzauber zu sagen, oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht aushalten, das ist echt schwierig für mich auszuhalten, wenn du jetzt so weinst. Und das braucht natürlich einen enormen selbstreflexiven Kraftaufwand und ganz viel Bereitschaft, auch mit sich selber da ehrlich umzugehen, ne? Und zu sagen, ich bin nicht die Fachkraft, die immer alles unter Kontrolle hat, sondern ich kann auch hilflos und ohnmächtig sein. Und das eben oder wie wir schreiben in unserem Buch, sich dem selbst bewusst zu sein, um dann eben das zu kommunizieren, dann bin ich im Wörterzauber.
Und ich vermute auch, diese Warum-Fragen rühren daher, weil wir oft ja einfach Begründungen, Antworten suchen, wir erwachsene Menschen, die uns dann wieder Sicherheit geben.
Ganz genau.
Und genau, dann aber wieder in uns zu schauen und zu merken, okay, ich brauche gerade Sicherheit und die brauchen wir ja auch, um die Kinder zu koregulieren. Das ist natürlich eine ganz, ganz große Erkenntnis. Vielleicht noch zwei Sätze. Was wäre mit dem Satz, wenn die Fachkraft sagt, nicht so schnell rennen, dann passiert das auch nicht?
Ja, das ist der Kniff, der irgendwie die meisten Fachkräfte in den Fortbildungen immer sofort als so hilfreich empfinden, zu erfahren, dass eben das Wort nicht und kein und eben Verneinungen von unserem Gehirn weggestrichen werden und wir uns nur auf die Hauptinformation stützen und besonders eben kleine Kinder. Und wenn wir sagen, nicht so schnell rennen, dann sagen wir eigentlich schnell rennen, weil das Hauptaugenmerk eben auf dieser Hauptinformation liegt. Und das ist für ein Kind unglaublich schwer, dann umzuschalten und auch für Erwachsene im Übrigen. Also da gibt es ganz hervorragende Studien, zum Beispiel auch, wenn ein Ball auf ein Tor geschossen werden soll und es wird gesagt, nicht auf den Torwart schießen, dann wird viel häufiger auf den Torwart geschossen als in die freie Ecke, ne? Weil die Hauptinformation auf den Torwart schießen eben das ist, was eben ankommt. Und statt wenn ich sage, schieß in die freie Ecke, dann fokussiere ich ja auch die freie Ecke. Und so ist das genauso mit dem nicht so schnell rennen, da eher zu sagen, gehe langsam. Also das wäre dann schon der Wörterzauber. Bei mir heißt das, die negative Sprache in die positive Sprache verändern. Also gehe langsam wäre das, was ich ja möchte.
Eine klare, kurze Botschaft und das Kind weiß, was es machen darf. Und in meinem abschließenden Beispiel würde die Bezugsfachkraft jetzt sagen, oh Mara, das hat dir wehgetan. Magst du mir deine Verletzung zeigen? Wörterzauber oder Sprachgewalt?
Das ist jetzt im Wörterzauber, weil ich einfach annehme, was da ist und achtsam bin mit dem, was das Kind mir zeigt und ich dem Kind folge und ihm zuhöre und ja, auch offen bin für das, was das Kind fühlt.
Und jetzt haben wir ja schon ganz viel auch geschaut, genau, was ist Wörterzauber, wie könnte es anders formuliert werden? Ich glaube, das ist auch die große Krux, die große Schwierigkeit dabei, auf dem Weg zu sein, wie bei einer Fremdsprache, diese zu lernen und andere Wörter zu finden. Ich würde gerne noch in ein Beispiel reinschauen und den Fachkräften noch ein paar Sätze an die Hand geben, wie sie denn reagieren könnten im Wörterzauber. Mhm. Wenn wir einen Moment später sehen, dass zum Beispiel zwei Kinder streiten. Es Luis und Samuel, die streiten und plötzlich sagt der Samuel, du bist eine Petze, dich lade ich nicht mehr ein. Und die Fachkraft, die hört das und möchte zu ihnen gehen und überlegt jetzt auf dem Weg, eieiei, was könnte ich denn jetzt sagen, um die Situation ohne Sprachgewalt zu begleiten?
Also erstmal können wir festhalten, das ist ja ein Konflikt zwischen den Kindern und ich kann meine Unterstützung anbieten. In dem Fall würde ich auch sagen, zum Beispiel, du bist eine Petze, ist ja auch eine Form von Sprachgewalt unter den Kindern. Also das heißt, wie eine Art Stigmatisierung, ne? Wenn ich sage, du bist eine Petze, deswegen wäre schon wichtig auch zu sagen, dass ich das nicht möchte. Also das heißt, Wörterzauber bedeutet ja auch eine Klarheit in Bezug auf Grenzen. Ich könnte sagen, dass ich nicht will, dass wir zueinander Petze sagen. Und gleichzeitig, und das ist das viel Entscheidendere, dass ich jetzt jeweils die Gefühle und Bedürfnisse der beiden Beteiligten in dem Konflikt benenne. Und ja, das ist auch häufig so dieses Thema, dass wir dann auch schnell eine Lösung haben wollen, dass wir schnell Vorschläge machen wollen in unserer Sprache, was die Kinder tun können und da immer wieder gerne einen Schritt zurückgehen und nur erstmal benennen, um was geht es denn hier. Das heißt, was könnten wir sagen? Wir könnten sagen, der Luis sagt zum Samuel, du bist eine Petze, ne? Genau. Wir könnten sagen, Luis, du ärgerst dich wohl ganz schön doll über den Samuel, oder? Das heißt, wir könnten jetzt wieder das Ja-Mantra anwenden bei beiden Kindern und benennen, was fühlen sie, was brauchen sie, und könnten sagen, du ärgerst dich ganz schön doll, ne? Du sagst Petze zu ihm, du ärgerst dich. Und dann könnte der Luis sagen, ja, genau. Und du, Samuel? Und ich könnte auch eine offene Frage stellen, ne? Wie darf ich euch unterstützen? Ne? Also darf ich euch unterstützen? Braucht ihr meine Hilfe? Und dann könnten die Kinder auch sagen, ja. Und dann würde ich in einen Aushandlungsprozess gehen. Das heißt, jeder darf seine Sichtweise darstellen, was passiert ist, um dann, und das ist, finde ich, dieser wichtige Satz am Ende, ich das wiederhole, was sie sagen. Und dann frage, ja, was machen wir denn jetzt? Das ist immer so der wichtige Schlusssatz. Also du empfindest das und das und du empfindest das und das. Was machen wir denn jetzt? Wie finden wir eine Lösung, ohne dass ich vorschnell eine Lösung mitgebe? Das kommt natürlich auch ein bisschen auf das Alter der Kinder an. Die werden wahrscheinlich ein bisschen älter sein. Das heißt, in dem Fall zu fragen, wie können wir jetzt diesen Konflikt lösen? Habt ihr eine Idee? Und da erstmal sich zurückzuhalten und ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst Lösungen zu finden. Und natürlich kann ich auch, wenn sie da keine Lösung haben, Vorschläge machen. Wichtig finde ich an der Stelle zwar zu sagen, dass Petze etwas ist, was wir nicht hören, also was wir nicht wollen, dass wir das zueinander sagen, gleichzeitig dahinter auch ein Bedürfnis und ein Gefühl verstehen und eben das zu transportieren in unseren Worten, dass das ja einen Ärger mit sich zieht oder dass der Luis eben sich ärgert, und das zu übersetzen.
Und das, wie alles, auch wieder eine Geschichte hat und wir ja nur diesen kleinen Ausschnitt sehen und vorher scheint ja irgendwas passiert zu sein, ne? Also da wieder jedes Verhalten hat seinen Sinn und seinen guten Grund. Ja, der Weg zur gewaltfreien Sprache ist lang. Ich würde total gerne auch mal mit Marshall Rosenberg gesprochen haben, um zu gucken, wie sich das denn anfühlt und ob der je ein Ende hat. Also das ist ja auch nochmal sowas, ne? Sind wir je am Ende? Vermutlich nicht. Ich weiß nicht, was denkst du?
Genau, also das ist mir ganz wichtig, dass das ist ja auch das, was wir in der bedürfnisorientierten Pädagogik immer wieder sagen. Das ist nicht etwas, was ich von jetzt auf gleich lerne und dann habe ich, sondern das ist ein Weg der Selbstreflexion, ein Weg, auf dem ich mich selber beobachte, immer wieder überlege, was sage ich in welchem Moment, was könnte ich anders sagen, wie könnte ich meine Worte verändern, und dann natürlich ganz viel zu üben. Das heißt, das ist ein langer Prozess, der nie endet, genau. Also das würde ich schon sagen, der endet nie, sondern ich kann ja immer wieder gucken, was sage ich in welchem Moment. Und auch mich weisen immer wieder zum Beispiel Fortbildungsteilnehmerinnen auf etwas hin, wo ich dann denke, oh ja, stimmt. Also das heißt, das ist ein fortwährender Prozess. Wir ertappen uns vielleicht immer wieder und üben dann Veränderungen.
Also wenn wir im Muster tappen, da auch wieder liebevoll mit uns zu sein und zu sagen, ja, die Straße, die ist einfach noch immer in meinem Gehirn ein Stück weit vorhanden und ich kann immer mehr üben, dass da Gras wächst, jetzt sinnbildlich gesprochen.
Genau.
Ja, Lea, vielen, vielen Dank. Als Abschluss stelle ich immer noch mal die Frage, wenn du dir vorstellst, dein Buch gibt's nicht. Wir wissen jetzt aus dem vorherigen Podcast von Frau Zimmer, die Bücher wird es immer geben in irgendeiner Art und Weise. Aber stellen wir uns mal vor, du möchtest den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben, die sie vielleicht sonst nirgendwo finden. Welche wäre das?
Puh. Ich glaube, ich würde mitgeben, das Leben ist kein Machtkampf, sondern wir können es alle. Wir können es uns alle schön machen miteinander. Ganz kurz, aber.
Ganz kurz, das Leben ist kein Machtkampf. Wie schön. Ich danke dir von Herzen für dieses zauberhafte Gespräch, für dieses wörterzauberhafte Gespräch, und bedanke mich bei allen Hörern und Hörerinnen auch fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an. Danke, Lea.
Danke dir, Katrin.